ARD. Olympia oder No-Olympia? Die Münchner entscheiden, ob sie Sommerspiele austragen wollen.
Jobs bei kirchlichen Arbeitgebern, warum man für bestimmte Stellen in der Kirche sein muss.
Und wie die Polizei versucht, Raser mit Schockautos zum Nachdenken zu bewegen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen am 24. Oktober. Julia und Moritz begrüßen euch am Freitag.
Ja, guten Morgen. Und ich bin ehrlicherweise ein bisschen froh, dass ich es überhaupt hier hingeschafft habe und nicht weggeweht wurde. Das war ein ganz schöner Sturm hier draußen heute Nacht.
Ja, bei mir wieder erwarten, nicht ganz so stürmisch, muss ich sagen. Vielleicht kommt da noch was, mal abwarten. Wir reden jetzt ja zu Beginn über die Olympischen Spiele und da ist ja das Motto, dabei sein ist alles. Und die Stadt München, die wäre gerne dabei, genauer gesagt, möchte sie die Sommerspiele ausrichten, entweder die im Jahr 2036 oder 2040 oder 2044.
München ist damit eine von 4 deutschen Bewerberstädten, die das wollen. Jetzt ist aber noch die Frage, ob die Münchnerinnen und Münchner das auch wollen und die können am Sonntag darüber entscheiden, ob sie auch finden, ja, München sollte sich als deutscher Kandidat für die Austragung der Olympischen Spiele bewerben oder eben nicht.
Wenn ihr uns jetzt aus München zuhört und sagt, das habe ich doch alles schon längst gemacht, ich habe doch schon abgestimmt. Ja, per Briefwahl sozusagen geht das auch schon eine Weile, aber am Sonntag ist jetzt eben nochmal der ganz große Tag im Wahllokal und Sonntagabend steht dann auch schon das Ergebnis fest. An das muss sich die Stadt dann übrigens auch halten. Also wenn die Mehrheit die Spiele nicht will in München, dann gibt es auch keine Bewerbung.
Das war schon mal so, 2013, da wurde über Olympische Winterspiele in München entschieden und bei der Abstimmung gab es einen Daumen runter. Jetzt also nochmal ein Versuch für die Sommerspiele und das ist übrigens auch deshalb so wichtig, dass die Bevölkerung da mitgeht, weil ohne dass die dahinter stehen, haben Bewerber wohl ziemlich schlechte Chancen, dass sie vom Internationalen Olympischen Komitee dann auch den Zuschlag kriegen.
Es gibt natürlich Argumente dafür und Argumente dagegen, dass die Olympischen Spiele nach München kommen.
Die Befürworter werben im Grunde mit 3 Argumenten für die Spiele in ihrer Stadt. Damit, dass die besonders nachhaltig werden sollen, damit, dass dadurch neuer Wohnraum entsteht, von dem danach auch die Menschen in der Stadt was haben und damit, dass Olympia in München auch bedeutet, dass die Straßen und der ÖPNV modernisiert werden.
Wenn wir mal bei dem letzten Punkt bleiben, also 1972 haben in München schon mal die Olympischen Spiele stattgefunden und da haben die tatsächlich dazu beigetragen, dass die geplanten S- und U-Bahnen in der Stadt schneller gebaut wurden. Also die müssen jetzt sowieso dringend auch nochmal ausgebaut werden. Und Dieter Reiter, der Münchner Oberbürgermeister, der ist überzeugt, ohne Olympia würden wir das nicht hinkriegen.
Da reden wir von einem jahrzehntelang diskutierten Ringschluss der S-Bahn, da reden wir von neuen U-Bahn-Linien. All diese Dinge im öffentlichen Nahverkehr werden wir nur, und zwar wirklich nur, finanzieren können, wenn der Bund, das Land und wir zahlen. Und das tut er nur, wenn wir uns erfolgreich für Olympische Spiele bewerben.
Ja, und ähnlich ist es mit Wohnungen. Im Stadtteil Dagelfing soll sowieso ein neues Wohnquartier entstehen. Sollte das mit den Spielen klappen, will die Stadt da das Olympische Dorf hinbauen. Und die Wohnungen können danach eben ganz normal genutzt werden. Auch da gibt es Erfahrungen von 1972. Im ehemaligen Olympischen Dorf von damals wohnen heute 7000 Menschen.
Ist ja schon eine Menge. Mhm. Und was alles andere betrifft, also vor allem so die Sportstätten, da verspricht die Stadt, dass sie überwiegend die Orte nutzen würde, die eh schon da sind. Zum Beispiel der Olympiapark in München oder das Olympiastadion, die sollen dafür auch renoviert werden. Oder welche, die nach den Spielen dann auch direkt wieder abgebaut werden, Sportstätten, also dass die dann nicht dumm da rumstehen.
Außerdem sollen die Wege kurz sein. 90% der Sportstätten sollen in einem Radius von 50 Kilometern rund um das Olympische Dorf sein. In Augsburg zum Beispiel die Kanu-Slalom-Strecke.
Die Gegner der Olympischen Spiele in München sind vor allem bei den Punkten Infrastruktur und Wohnungen skeptisch, dass sich das so ausgeht. Sie sagen, Straßen, Bahnlinien und so weiter, das müsste alles jetzt schon renoviert werden. Und das Event, das findet ja frühestens 2036 statt. Und so lange kann das eigentlich nicht warten, finden sie.
Und sie befürchten, dass Wohnen noch teurer werden könnte, als es in München ohnehin schon ist, obwohl durch das Olympische Dorf neue Wohnungen entstehen. Tobias Ruff zum Beispiel argumentiert so. Er sitzt für die ökologisch-demokratische Partei im Münchner Stadtrat.
Der Bereich, wo das Olympische Dorf hin soll, der ist schon überplant. Da will die Stadt schon seit vielen Jahren Wohnungen hinbauen. Diese Wohnungen werden durch Olympia nur später kommen. Und das Wohnen wird teurer. Wir haben uns angeschaut, die Städte, die in den letzten Jahrzehnten Olympia ausgetragen haben in Europa, zum Beispiel Barcelona, 144% Mietsteigerungen.
München ist im Übrigen nicht die einzige Stadt, die sich für die Olympischen Spiele interessiert. Auch Hamburg, Berlin und die Region Rhein-Ruhr hier bei mir in Nordrhein-Westfalen wollen sich bewerben. Und auch in Hamburg und Rhein-Ruhr sollen darüber die Bürger entscheiden. Das steht nächstes Jahr im April, Mai an.
Und welcher deutsche Bewerber es dann wird, das entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund nächstes Jahr im Herbst. Das will er zumindest, das ist gerade der Plan.
Unsere Kurznachrichten.
Gestern Abend sind zwei russische Militärflugzeuge, ein Kampfjet und ein Tankflugzeug in den Luftraum von Litauen und damit in die EU geflogen. Das hat die litauische Armee gemeldet. Die beiden Maschinen waren 18 Sekunden lang über Litauen. Als Reaktion darauf sind dann zwei Eurofighter der spanischen Luftwaffe aufgestiegen. Litauen hat keine eigene Luftwaffe, deswegen sind da schon seit einigen Jahren Piloten und Flugzeuge aus anderen Ländern stationiert.
Beim EU-Gipfel in Brüssel haben die Staats- und Regierungschefs in Sachen Russland nur einen Minimalkompromiss gefunden, was mit russischen Vermögen passieren soll, die in der EU eingefroren sind. Die EU-Kommission soll da jetzt einen Vorschlag erarbeiten. Im Dezember soll es dann eine Entscheidung geben. Im Gespräch war nämlich, dass die Ukraine das Geld bekommen soll. Grundsätzlich hat die EU der Ukraine gestern Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland bis 2027 zugesagt.
Der Abschied vom Verbrenner fällt einigen Autofahrern ja sehr schwer und deshalb bringt ein Kia-Importeur in Finnland zum Launch des neuen EV4 jetzt einen Hauch Nostalgie ins Elektroauto, einen außergewöhnlichen Lufterfrischer, ein nach Benzin duftender Lufterfrischer für den Innenspiegel, soll, so heißt es, akute Entzugserscheinungen beim Umstieg vom Verbrennungsmotor auf Strom lindern.
Also wer das braucht, kann ich mir nun wirklich nicht erklären. Benzingeruch im Auto, kann ich drauf verzichten. Nach dem öffentlichen Dienst sind die Kirche und die kirchlichen Wohlfahrtsverbände der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. 1,8 Millionen Beschäftigte sind da. Das betrifft bestimmt auch einige von euch und vielleicht habt ihr euch deswegen schon mal die Frage gestellt, muss jemand, der für die Kirche arbeitet, eigentlich zwangsläufig selbst in der Kirche sein?
Die Antwort lautet jein. Nicht jeder, der für die Kirche arbeitet, muss auch Mitglied sein. Aber für bestimmte Stellen kann die Kirche das voraussetzen. Das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt bestätigt.
Ja, und wie so oft beginnen gerichtliche Entscheidungen natürlich mit einer Klage. In diesem Fall hat Vera Egenberger geklagt. Die hat sich vor 13 Jahren bei der evangelischen Diakonie auf eine Stelle beworben. Sie wurde da aber nicht genommen.
Und das hat sie damals vor allem deshalb sehr gewundert, weil sie von ihren Qualifikationen her perfekt auf die Stelle gepasst hätte. Sie hätte in der Diakonie nämlich als Referentin gearbeitet, die sich damit auseinandersetzt, wie die Antirassismuskonvention der Vereinten Nationen in Deutschland umgesetzt wird. Ist ja schon etwas spezieller. Und in dem Bereich hatte sie schon in ihrem vorherigen Job gearbeitet.
Ich hätte eigentlich in die engere Auswahl kommen müssen, weil ich in diesem ganz spezifischen Kontext dessen, was in dieser Stelle gemacht werden sollte, nämlich sogenannte Antirassismus-Schattenberichte zu erstellen, umfassende Berufserfahrung hatte. Und die Person, die ausgewählt worden war, hatte diese Erfahrung vorher nicht.
Die Person, die am Ende genommen wurde, war aber Mitglied in einer Kirche. Und deswegen denkt Vera Egenberger jetzt, dass sie nur deshalb die Stelle nicht bekommen hat, weil sie kein Mitglied war. Arbeitsrechtlich hat sie das für sich selbst als Diskriminierung gewertet.
Und das Bundesarbeitsgericht hat ihr 2018 in einem Urteil da auch erstmal Recht gegeben.
Ganz grundsätzlich hat sich damit auch der Europäische Gerichtshof schon mal beschäftigt, also das oberste Gericht der EU. Und da haben die Richter damals gesagt, die Kirche darf als Arbeitgeber zumindest nicht einfach pauschal sagen, wir nehmen nur den, der auch in der Kirche ist.
Wenn die Kirchen das sagen, dann müssen sie auch belegen können, warum die Mitgliedschaft in der Kirche für eben diese ausgeschriebene Tätigkeit notwendig ist. Und darauf hat Vera Egenberger sich am Ende berufen.
Grundsätzlich ging es ihr darum, dass Kirchen einfach nicht so willkürlich bei der Wahl ihrer Angestellten vorgehen können. Sie kann es aber total verstehen, wenn zum Beispiel jemand in einer leitenden Position bei einer kirchlichen Organisation dann auch Mitglied in der Kirche sein muss.
Ich habe aber ein Problem, wenn beispielsweise ein Hausmeister in einem katholischen Krankenhaus eine Kirchenmitgliedschaft haben muss, obwohl er im kirchlichen Dienst überhaupt nicht tätig ist.
Ein Kumpel von mir war Rettungssanitäter und bevor er den Job bei einem kirchlichen Träger angetreten hat, da war er aus der Kirche ausgetreten. Sein Arbeitgeber hat ihm dann aber nahegelegt, dass er doch wieder eintreten sollte, sonst könnte er nicht weiterarbeiten. Das finde ich ist so ganz ähnlich, deswegen erzähle ich das. Und da hat er ja auch nicht die Kirche repräsentiert als Rettungssanitäter, sondern er hat ja vor allen Dingen Leben gerettet.
Mittlerweile haben sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche ihre Regeln so ein bisschen geändert, dass auch Nicht-Kirchenmitglieder einen Job bekommen können. Aber eben nur, wenn sie dabei keine besondere Verantwortung für das Profil der Kirche haben oder die Kirche nicht nach außen vertreten.
Damit ist die Sache jetzt im Endeffekt auch geklärt, für Vera Egenberger auch. Für sie ging es allerdings nochmal eine juristische Instanz weiter zum Bundesverfassungsgericht, weil die Diakonie nämlich mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zuvor nicht zufrieden war.
Und das Bundesverfassungsgericht hat am Ende eben für die Diakonie und damit gegen Vera Egenberger entschieden, weil sie in dem Job, auf den sie sich da beworben hatte, eben, so heißt es in dem Urteil, schon ein christliches Profil gebraucht hätte.
Wer so wie du und ich in einer Nachrichtenredaktion arbeitet, hat eigentlich fast jeden Tag mit schweren Verkehrsunfällen zu tun. Das geht dir wahrscheinlich genauso.
Oh, ja.
Ne? Über die Polizei und Feuerwehr dann ja am Ende berichten. Und häufig, muss ich sagen, hatte der Unfallfahrer Alkohol im Blut oder war zu schnell unterwegs. Und das sind ja beides Dinge, die eigentlich ziemlich leicht zu vermeiden sind.
Findet die Polizei in Oberhausen bei mir in Nordrhein-Westfalen offenbar auch. Und deswegen hat sie sich eine Aktion überlegt, um abzuschrecken, damit es hoffentlich weniger von solchen schlimmen Autounfällen gibt. Direkt vor dem Bahnhof hat sie ein vollkommen demoliertes Unfallauto ausgestellt. Ein Unfallauto im Übrigen, in dem tatsächlich ein Mensch ums Leben gekommen ist.
Und das alleine finde ich wirklich schon abschreckend, diesen Gedanken. Aber damit uns die Sache noch etwas näher geht, hat die Polizei auch Infos zu dem Menschen veröffentlicht, der darin vor 3 Jahren gestorben ist.
Das war ein 46 Jahre alter Vater, der im Kreis Gütersloh mit 160 km/h auf einer Landstraße unterwegs war. Er ist dann mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen 2 Bäume geprallt.
Das ist halt schade für die Familie erstens und zweitens halt tragisch für die ganzen, die er hinterlässt.
Vielleicht werden die Leute dann mal wach.
Die Leute sagen dann ja, erschreckend, und fahren dann trotzdem wie die gesenkte Sau morgen wieder los. Ich glaube, das hält nicht lange an. Das ist kurz ganz interessant, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie einen großen Effekt hat.
Das sind jetzt Leute gewesen, die vor dem Unfallauto standen, sich das angeguckt haben. Und genauso skeptisch wie der Mann, den ihr gerade zum Schluss gehört habt, ist auch Verkehrspsychologe Jürgen Walter aus Düsseldorf.
Vor allen Dingen, weil der Mensch ja der Illusion der eigenen Unverletzbarkeit unterliegt. Der wird immer sagen, ja, die Leute haben Pech gehabt, die sind gerast, die haben das nicht im Griff. Ich bin der Bessere. Mir passiert das nicht. Das ist die Gefahr.
Also sich selbst zu überschätzen, das ist die Gefahr, sagt er. Und der Unfall in Gütersloh hätte auch ganz leicht vermieden werden können, denn der Vater hatte sich morgens auf dem Weg zur Arbeit mit einem Kollegen auf der Landstraße ein Rennen geliefert.
Die Polizei spricht in solchen Fällen von illegalen Autorennen und davon gibt es richtig viele. Ich habe diese Woche eine Zahl gehört, allein hier bei mir in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei in den ersten 6 Monaten in diesem Jahr schon mehr als 1200 illegale Autorennen gezählt und das sind ja nur die, von denen sie mitbekommen hat.
Ja, stimmt. Deshalb versucht die Polizei auch dagegen anzukämpfen, indem sie eben auf knallharte Art und Weise aufzeigt, was passieren kann. Und in dem Fall sind das eben Schockbilder durch das Autowrack des verstorbenen Familienvaters.
Die Leute, die kriegen solche Unfälle ja gar nicht mit. Die lesen montags morgens die Zeitung und sehen wieder ein Toter hier, ein Toter da. Aber sie sehen nie ein solches beschädigtes Fahrzeug selber mal so nah.
Das sagt Dirk Marten von der Polizei in Oberhausen.
Und diese Abschreckaktion in Oberhausen, die richtet sich vor allem an diejenigen, die gerade ihren Führerschein gemacht haben und anfangen zu fahren, damit die sehen, was passieren kann im schlimmsten Fall. Wobei man jetzt sagen muss, mit diesem 46-jährigen Unfallopfer sieht man ja, dass es eben nicht nur junge Menschen sind, die rasen.
Ja, die Polizei sagt, so eine Schockaktion, die wirkt am Ende auch mehr, als wenn sie einfach nur Flyer verteilen würde.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Beispiel in Oberhausen ist aber eben nochmal besonders krass, weil an dem Airbag des Unfallautos auch noch das Blut des Verstorbenen klebt. Also man kann sich wirklich richtig gut reinversetzen, was da passiert ist.
Ja, in Köln hat die Polizei vor ein paar Wochen auch noch ein demoliertes Motorrad aufgestellt. Da war auch ein Mensch bei einem Unfall ums Leben gekommen, weil er zu schnell gefahren war. Aber auch solche Aktionen, die helfen, wenn überhaupt nur kurzfristig. Und deswegen fordern Experten am Ende härtere Strafen fürs Rasen. Dieses Wochenende wird die Uhrzeit wieder umgestellt von Sommerzeit auf Winterzeit, also Normalzeit. Keine Sorge, wir nörgeln jetzt nicht rum. Ich sehe mich aber schon wieder vor meiner Backofenuhr stehen und verzweifelt überlegen, wie viele Sekunden muss ich nochmal welche Taste drücken, um die Uhr einzustellen?
Ich habe das ehrlicherweise aufgegeben. Bei mir bleibt die Backofenuhr immer auf einer Uhrzeit. Das stimmt dann halt das halbe Jahr nicht. Wir können uns auf jeden Fall freuen, weil wir kriegen eine Stunde dazu. In der Nacht von Samstag auf Sonntag können wir eine Stunde länger schlafen. Die Uhren werden nachts um 3 um eine Stunde zurückgestellt auf 2 Uhr. Dadurch wird es dann morgens früher hell und abends früher dunkel.
Besonders am späten Nachmittag heißt es deswegen vor allem auf Landstraßen Augen auf, denn in der Abenddämmerung, da steigt die Gefahr von Wildunfällen.
Wildunfälle treten vermehrt in der Dämmerung auf. Die Situation verschärft sich jetzt noch einmal, wenn wir jetzt in Richtung Zeitumstellung kommen. Da verlegt sich die Hauptverkehrszeit in die Zeit der Dämmerung, also da, wo die Tiere vom Esszimmer ins Schlafzimmer wechseln oder eben andersrum.
Ja, darauf macht Jäger Kai Hammann aus Brandenburg aufmerksam. Vielleicht nutzt ihr die geschenkte Stunde ja auch nochmal, um einmal mehr vom Esszimmer ins Schlafzimmer zu wechseln. Oder ihr hört eure 4 Lieblingsfolgen 15 Minuten aus dieser Woche nach.
Ja, das wird natürlich auch gehen. Also schön unser Podcast auch ist, Julia, ich muss ja sagen, nach so einer Woche Podcast freue ich mich schon auf die Stunde mehr ausschlafen am Wochenende.
Oh, das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, ihr könnt auch ausschlafen am Wochenende. Habt auf jeden Fall ein tolles und wir verabschieden uns jetzt.
Ja, und am Montag bringen euch dann Tanja und Philipp auf den neuesten Stand. Folgt uns gerne, damit ihr das da nicht verpasst. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
Macht's gut.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.